Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin. So, jetzt haben wir schon ein ziemlich langes Vorgespräch über sind von Politik rüber zu Amazon geswitcht und waren schon dabei, uns Amazon Katastrophen zu erzählen. Ich glaube, darüber müssen wir wirklich mal einen Podcast machen. Können Leute entweder heftig mit dem Kopf nicken oder sich kaputt lachen.
Ach ja, Amazon ist doch eigentlich immer für lustige Geschichten dabei. Wenn man nicht selber welche hat, dann hat man zumindest mal schon von irgendwelchen Dingen gehört.
Ach, es ist so herrlich, ey.
Ja, naja. Aber wenigstens ist es mal etwas, worüber man lachen kann, solange es, glaube ich, nicht das eigene Paket ist, oder?
Ja, außerdem steht heute auf der Liste sehr viel Trump.
Ach ja, darüber haben wir auch schon... Es ist so wie der ungeliebte Nachbar, ne? Man will eigentlich nichts von ihnen sehen und auch nichts hören, aber trotzdem geht er einen ständig irgendwie auf die Nerven.
Mhm. Nee, es macht keinen Spaß mehr.
Ist auch aber ein bisschen ausgeleiert. Haben wir nachher
auch, ja, leider wird das noch die nächsten 3 Jahre und ein paar Monate extrem ausgeleiert werden. Wir Pech haben sogar noch länger.
Yay.
Na gut, ich würde sagen, wir legen mal los und bringen mal die Politik hinter uns, ne?
Jo.
Ja, also fangen wir mal an. Japan hat, oder beziehungsweise die Fair-Trade-Kommission von Japan hat jetzt angekündigt, man wird sich mal ein bisschen verstärkt um den App-Markt kümmern. Und da geraten natürlich Apple und Google ins Visier, logisch, weil klar, das sind die größten Anbieter. Ja, und es hat nicht lange gedauert, da gab es dann sofort Kritik aus der USA, dass man ja den Wettbewerb seiner Unternehmen behindert, bla, so die übliche Kritik halt.
Jo.
Ne, ich meine, man kann ja nicht sein, dass man den Platzhirschen auf einmal in die Schranken weist, deswegen, ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich gut, auch dass die EU ja jetzt endlich mal vorprischt, also da sind jetzt wohl ein paar Verfahren fast fertig, womit jetzt halt die US-Tech-Krisen mal an die Kette genommen werden. Das wird doch wirklich Zeit, weil das kann so nicht weitergehen. Und ich meine jetzt nicht nur Social Media, ich meine auch Google und Co. Und insofern ist es eigentlich gut, dass endlich eingeschritten wird. Man hat diesen Konzern viel zu lange einfach freie Hand gelassen.
Ja, vor allem hat man sich auch so sehr auf sie verlassen. Ne? Also hat man so, oh, wir haben da irgendwas. Und das kann man könnte ja natürlich jetzt auch, wenn man denen selbst natürlich die Regulierungen so ein bisschen fester schraubt, auch selbst so ein bisschen vorpreschen. Ich denke mal, gerade Japan hat da eigentlich super viel Potenzial.
Ja, vor allen Dingen ist es ja so, man hängt oder sehr, sehr viele Firmen hängen ja wirklich an den Produkten. Entweder sei es jetzt Cloud-Produkte oder. Das heißt also, es fließen unglaublich viele Daten in die USA ab. Und wir müssen mal ehrlich sein, das ist nicht mehr ganz so gut in der momentanen Situation. Also ich würde jetzt die USA nicht unbedingt gerade ein verlässlicher Datenschutzpartner nennen.
Ja. Nee. Aber ja, die Reaktion war auf jeden Fall ziemlich klassisch. Und mit klassisch meine ich, ich wäre im Kalten Krieg wieder aufgewacht. Weißt
ja,
du,
ne?
Es ist im Sinne von wegen, wird die alte Angst geschürt. Im Sinne von wegen, oh, wenn ihr jetzt Apps zulässt von überall auf der Welt, wie China, dann ist das ja richtig gefährlich, sicher richtige Sicherheitsbedenkungen, eure Daten werden geklaut und ihr müsst mit Spam und unglaublichen vielen Sachen umgehen und Cyberangriffen und so, bla 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 bla.
Ist ja nicht so, dass das auch funktioniert, ohne dass man Apps installiert, ne? Und was kommt als nächstes? Ihr dürft TikTok nicht mehr installieren, weil wir das jetzt in den USA verboten haben, oder was?
Ja, ich meine, im Endeffekt ja. Das wird auf jeden Fall kommen. Also ich warte eigentlich nur noch drauf. Die haben doch schon letztens rumposaunt von wegen, wir in Europa müssen ihre Regelungen für das Einstellen von Minderheiten oder sonstigen einhalten. Ne?
Ja.
Weil sie das so beschlossen haben. Logisch wollen die ihre Politik auf andere Leute übertragen.
Ja, können sie gerne versuchen. Ich finde es schade, dass da Firmen tatsächlich mitmachen. Gut, ich meine, klar, man hat keine Wahl, man braucht die, oder einige brauchen den Markt natürlich. Aber zum Beispiel, dass Aldi das über Bord wirft, da habe ich dann auch gedacht, also Leute, jetzt reicht es aber bald mal.
Ja, eigentlich viel lustiger ist ja, dass die Unternehmen, die gesagt haben, nö, wir machen das nicht, dass die total im Vorteil sind, weil die Leute jetzt da eher einkaufen, nachweislich.
Ja.
Naja, ich meine, das ist sowieso alles momentan super kurios, was ist Zoll hier, dann wieder kein Zoll, dann hast du einen Insiderhandel. Kommt da eigentlich irgendjemand noch mit bei dem, was dieser Spinner da drüben macht?
Ja, wenn man einfach so im Endeffekt eine Bremse einsetzt, es ist alles erstmal Manipulation und du musst erstmal eine Woche oder so drauf sitzen, bevor sich dann wirklich klärt, was da rumgeschmissen wird. Ja, du brauchst im Endeffekt so eine Zeitverzögerung. Alles, was du da hörst, sollte dich erstmal nicht kümmern, weil es erstmal keinerlei Belang hat. Es ist erstmal sowieso manipuliert.
Ja, bei Japan sieht es ein bisschen anders aus tatsächlich, weil da ist Trump mal wieder den üblichen Weg gegangen. Also klar, Zölle, keine Zölle, Zölle aussetzen und so weiter. Das Spiel hat ja momentan gerade die ganze Welt. Aber Trump hat auch mal wieder begonnen, gegen das Sicherheitsbündnis mit Japan zu wettern. Und sagen wir mal ehrlich, seine Worte kennen wir doch irgendwoher. Ne? Er sagte nämlich, wir zahlen hunderte Milliarden Dollar, um sie zu verteidigen, aber sie zahlen nichts. Und sollte die USA angegriffen werden, müsste Japan im Gegenzug nichts unternehmen. Ein wunderbares Geschäft und so weiter und so fort. Und komisch. Kommt euch das bekannt vor? Das sind genau die gleichen Worte wie zu seiner ersten Amtszeit.
Er hat einfach abgelesen, er hat es irgendwo aufgeschrieben.
Ja, so ungefähr so. Was hätte ich damals mal gesagt? Hat jemand noch irgendwo das Skript? Ich meine, da kann sich ja sowieso schon kaum noch was merken.
Ich glaube, das sollte ich zurücknehmen. Er hat es wahrscheinlich nicht aufgeschrieben. Irgendjemand hat es ihm aufgeschrieben.
Ich wollte gerade sagen. Also es ist halt wieder das übliche Geblubber. Ne? Ja, vor allen Dingen Japan zahlt nichts. Mhm.
Ja, dass sie sich da mit ihren Tarifen und Zolldefiziten da die Welt so machen, wie sie gefällt, das ist ja nichts Neues. Also, das haben ja selbst mittlerweile die eigenen Reihen festgestellt, dass die ganzen Zahlen und Aussagen ja irgendwie nicht so ganz stimmen können, wenn man zumindest die Grundlagen von Mathematik beherrscht.
Ja, und dass sie von der KI generiert worden sind.
Ja, gut.
Also, das Problem mit diesen ganzen Politik, die Trump führt, ist, dass es halt bei vielen Leuten viel extra Arbeit auslöfert. Anstelle einfach zu sagen, das ist erstmal Provokation, das ignorieren wir, ne? Bis irgendwann mal er wirklich sagt, was er will, ne? Weil logischerweise das ist nur sein Einstieg in irgendetwas. Wenn er irgendwas rausschlagen möchte, dann provoziert er, dann schüchtert er ein, dann macht er Chaos. Das kann man eigentlich erstmal ignorieren und warten, bis er sich beruhigt hat. Aber so funktioniert irgendwie die Welt nicht. Alle Regierungen und auch der Markt, ne, der große Aktienmarkt, der springt sofort im Dreieck, wenn die das machen. Und die japanische Regierung fühlt sich auch unter Druck gesetzt. Ne?
Ja, man muss aber auch sagen, Japan reagiert genauso wie zum Beispiel Südkorea oder auch Taiwan. Finde ich falsch. Ich bin halt immer noch der Meinung, Leute, ihr müsst da Gegendruck aufbauen, weil ja gut, okay, es ist die USA, aber jetzt sagen wir doch mal ehrlich, es ist jetzt, weiß Gott, nicht das tollste Land der Welt oder beziehungsweise das wichtigste Land der Welt. Das ist immer gnadenlos überschätzt. Und man müsste eigentlich richtig reagieren und sagen, so, pass auf, Freund, laber du mal, dann machen wir halt was anderes. Bumm, fertig, aus. Ich meine, nehmen wir jetzt mal diese Hin und Her mit China. Ich glaube, ja, da sind wir jetzt bei 128% Gegenzölle angekommen. Das steigert sich auch, glaube ich, jede Minute. Also ich habe das jetzt vorhin gelesen, dass China irgendwie 128% angekündigt hat.
Ja, das hat China. Also, weil, wenn du da wirklich gegenhältst, dann siehst du albern aus. Also ich finde, dass China albern aussieht, wenn sie dann mit Trump hier um die Wette ringen. Trump macht 10% hoch, China macht 20% hoch und Trump macht 30% hoch, China macht 10% hoch.
Ja, natürlich ist das total albern, da braucht man nicht drüber reden, aber auf der anderen Seite Stärke zeigen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich habe vorhin noch ein Interview gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr mit welchem Vertreter aus China das war, war in den US-Medien, da habe ich mich dann auch beömmelt vor Lachen. Da kam dann so die Frage, ja, aber sie verlieren doch so den US-Markt, und er sagt so ganz eiskalt, naja, China gibt schon seit über 5000 Jahren, da gab es größtenteils die USA nicht. Wir werden noch eine weitere 5000 Jahre ohne die USA überleben. Und das ist halt der Punkt. Ich finde, man sollte jetzt nicht anfangen, Trump auch noch so ein bisschen den Hintern zu pudern, um das mal vorsichtig zu sagen, wobei er seine Gesprächspartner sowieso verhöhnt ohne Ende.
Ja, aber
ein bisschen Stärke kann halt nicht schaden.
Ich bin halt der Meinung, dass Trump ein Troll ist. Eigentlich sollte man die kalte Schulter geben und gar nicht antworten. Ne?
Ja, gut, aber
das geht ja blöderweise nicht.
Leider hören halt manche auf ihn und leider doch Gefolgsleute, die tatsächlich denken, dass das, was er sagt, ernst gemeint ist. Und das kann natürlich gefährlich werden.
Ja, auch er hat ein paar Linnemanns. Nein, das Ding ist halt, oder die Auswirkungen dieses Zollkrieges mit China sind ja jetzt, naja, China sucht jetzt neue Absatzmärkte. Wir können uns in Europa also schon mal freuen. Ich meine, wir werden überschwemmt werden, gnadenlos. Ich meine,
wir kriegen schon genug.
Das wird noch mehr werden.
Also, ich denke mal auch, dass sie sich mehr versuchen mit Japan und Südkorea.
Da sind sie auch dran, ja, aber die verhandeln zum Beispiel auch gerade mit der EU, um irgendwie die Zölle für E-Autos zu senken und so weiter. Also die sind da gerade ganz kräftig am Machen. Und das wird so kommen, weil wenn die ganzen Anbieter in der USA nicht mehr verkaufen können, weil es lohnt sich schlicht nicht mehr. Ne? Ich meine, wir hatten das ja vorhin dass auf X zum Beispiel ganz, ganz viele Bauern aus der USA, die auch Trump gewählt haben, gerade rumheulen, weil sie ihr Soja nicht mehr in die nach China verkaufen können. Übrigens, kleiner Funfact, China ist der größte und zwar mit Abstand der größte Abnehmer von Soja aus den USA. Ja, die ist natürlich ein bisschen blöd, also muss das Zeug woanders hin. Also muss man sich einen neuen Absatzmarkt suchen, solange Trump da halt rumspielt. Mhm. Und naja, Europa ist nun mal eine verdammt große Marktmacht, ne? Also sprich, die rennen schon automatisch alle nach Europa und das werden wir hier erleben. Das ist auf der einen Seite gut für die Konsumenten, weil die Preise werden sinken. Natürlich schlecht für unsere Hersteller, weil die können meistens gar nicht mithalten. Es wird auf jeden Fall doch sehr interessant.
Ja, das wird eine von den Sachen, die wirklich längerfristig was bewirkt. Trumps Rumtoben, auch wenn er jetzt morgen alles zurücknimmt und sagt, ach, war ein Witz, ich tue all meine aggressiven Außenpolitikstrategien zurückfahren. Die Leute haben schon keinen Bock mehr auf ihn. Das Vertrauen ist zerstört.
Es ist nicht nur das, es ist noch was anderes, was man gerade auf dem Markt beobachten kann. Zwar sind jetzt die Börsenkurse ja wieder nach oben geschellt, nachdem Trump da gesagt hat, ja, wir setzen das mal aus. Ich meine, er hat ja vorher noch seinen Fans angekündigt, Leute, gute Zeit zu kaufen. Keine Manipulation. Nein. Nein, aber die Devisen. China hält unglaublich viele Devisen in den USA. Die stoßen gerade ab. Das heißt, in den USA wird es neben den Zöllen immer teurer. Das Leben kannst du dir aber gar nicht mehr leisten. So, und was Japan jetzt macht, ist, und das halte ich halt für einen falschen Weg, man bemüht sich jetzt halt um Gespräche. Ne? Dass man jetzt hingeht und sagen kann, so pass mal auf, Freund der Nacht, wir sind hier gesprächsbereit, wir bieten hier auch an, unseren Markt ein bisschen mehr zu öffnen. Das kommt nämlich auch noch dazu, dass Trump ja kritisiert, ja, Marktregelung, Blasels, Blub. Das könnt ihr nicht machen, ihr reguliert, ihr erschwert es, dass unsere Produkte bei euch auf den Markt kommen, das ist so vor allen Dingen sein Haupttenor eigentlich, dass er das halt untergraben möchte und Japan ist halt in so einer Situation, dass, oder hat sich jetzt in so einer Situation hinein manövriert, dass sie halt eben auf Trump zugehen, das heißt, es werden wahrscheinlich Standards fallen, die ja eigentlich für die Verbraucher gedacht sind und sagen wir mal ehrlich, das Essen aus den USA willst du nicht auf dem Tisch haben, weil viel zu viel Hormone und so weiter.
Oh Gott, wenn das das kleinste Problem wäre.
Ja, ich weiß, das ist es. Wir wollen jetzt nicht zu eklig werden, ne? Aber, okay, für alle, die gerade hören und essen, es tut mir leid. Japan ist halt in der Position, auf der einen Seite, sie werden auf Trump zugehen müssen, sie müssen ihre Standards senken, sie haben gar keine andere Wahl, weil sie sich da halt reinmanövriert haben, aber gleichzeitig dürfen sie auch nicht ihr Gesicht verlieren vor der eigenen Bevölkerung, weil es sind ja bald Wahlen. Das ist gerade so ein ganz lustiger Drahtseilakt. Und deswegen halte ich es halt wirklich für eine ganz, ganz blöde Idee, auch noch auf ihn zuzugehen. Ich meine, ja, Japan, ja.
Auch wenn Japan seine Standards senkt, ja, das heißt nicht unbedingt, dass es in der Praxis funktioniert. Nehmen wir mal das Einkaufsverhalten der Japaner. Das heißt nicht nur, weil amerikanische Sachen da zu kaufen sind überall und weil sie billig sind, dass sie das auch machen. Oder bei den Autos, ne? Logischerweise, das würde nicht funktionieren aus Gründen von Spritverbrauch und Größe der Autos. Nicht unbedingt, weil die Japaner das unbedingt so schwer machen, den amerikanischen Autoherstellern. Das Kaufverhalten der Japaner ist dann im Endeffekt etwas, das bestimmt ist am Ende. Da kann die japanische Regierung so viele Zugeständnisse machen und so viel den Schwanz einziehen, wie sie will.
Ja, natürlich, das sowieso, aber trotz allem ist man da halt in einer ziemlich blöden Situation. Übrigens zu den Autos, da haben wir einen Artikel veröffentlicht und das Ganze mal ein bisschen ausgetütelt. Das ist das gleiche Prinzip wie in Deutschland. Was will man mit so einem Straßenpanzer aus der USA? Das ist gar nicht für unsere Straßen größtenteils geeignet. Dann kommt der hohe Spritverbrauch hinzu und da kommt noch was hinzu. Viele japanische Autobauer passen die Autos gar nicht für den japanischen Markt an. Das heißt also, das Lenkrad ist schlicht und ergreifend auf der falschen Seite. Das wollen die meisten einfach nicht.
Das ist auch hirnrissig. Sag mal, die können doch dann auch nicht in England verkaufen, oder? Oder in anderen Ländern, wo Linksfahrgebot
ist. Theoretisch kannst du sie verkaufen, aber wer will es haben, ne? Also warum soll ich mich anpassen, wenn ich deutlich billigere, bessere und auch umweltfreundliche Fahrzeuge direkt vor Ort habe.
Ja, das ist es halt. Und das ist eben dieses Ding, Trump motzt wie ein Weltmeister, verkennt aber das eigentliche Problem.
Der hat keine Ahnung vom freien Markt. Ne?
Nee, der hat gar keine Ahnung.
Ja, ich meine gut, was soll man da auch erwarten bei dem, ne?
Naja, das ist aber auch, das ist auch so ein Fall, warum viele Amerikaner da so rauf reinfallen, gar nicht die Blick dafür haben. Also jetzt mal Trump ganz ausgenommen, der fällt sowieso von Toten und Blasen, keine Ahnung. Das ist einfach nur, dass sie halt diese Propaganda haben, dass Amerika das beste, coolste Land aller Zeiten ist. Mhm. Und wenn man so sagt, so ja, nee, euer Fleisch wollen wir erstens nicht haben und ist das überhaupt nicht zulässig bei uns, genau wie mit Autos oder anderen Sachen, dann fallen die erstmal aus allen Wolken, ne? Wie ihr wollt unsere Sachen nicht haben, unsere amerikanischen tollen Sachen nicht. Das geht ja überhaupt nicht.
Also ich meine, ich würde schon sagen, manchmal sind so, wenn man sich so mit Amerikanern teilweise unterhält, da kommen schon sehr seltsame Sachen bei raus.
Ja, also die sind total, also natürlich nicht alle, man soll ja nicht immer alle
über den Kamm scheren, aber man ist
schon sehr überzeugt von seiner Marktmacht und hat nicht unbedingt so einen internationalen bzw. globalen Blick auf andere Sachen. Und wie gesagt, die werden dann erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass wir dafür überhaupt, also... Das ist für die total was ganz Neues, wo für uns das total bekannt ist, dass amerikanische Sachen voller Chemie sind oder
Gen-Zeug. Habt ihr eigentlich auch schon Kühlschränke und habt ihr da auch Licht drin? Nee, wir haben sogar noch Plumpsklos. Oh Mann.
Ich meine, ich habe mal jemanden getroffen im Internet, der hat gedacht, dass bei uns noch die Berliner Mauer steht. Mhm. Und das war vor knapp 10 Jahren. Also das und der hat studiert.
Oh Gott.
Also, so viel zu diesen Themen.
Dabei gibt man doch so viel für das Studium in der USA aus. Das scheint ja, das ist ja nicht mal Geldverschwendung. Gut, aber komm, jetzt kommen wir mal weg von den USA, bleiben wir jetzt konkret nur bei Japan und kommen mal weg von der Politik. Ja, würde ich mich bitten. Ich habe diese Woche echt so viel mit Trump zu tun gehabt. So, in Japan gibt es eine neue Hürde für Ausländer. Und zwar, wenn ihr eine abgelaufene Aufenthaltsgenehmigung habt und ihr habt ein Konto in Japan, es kann ja mal vorkommen, dass sie ausläuft und man verlängert sie, man muss vielleicht mal ein bisschen länger warten, oder. Dann bekommt ihr jetzt bei einigen Banken schlicht und ergreifend kein Geld mehr von eurem Konto. Denn die Mitsubishi UFJ-Dingsbums Bank und die Mitsu Bank haben jetzt gesagt, nö, ihr dürft dann nicht mehr abheben.
Ja, das ist eine schwierige Angelegenheit, weil der Hintergrund der Sperrung ist ja nicht unbedingt von ungefähr. Ne? Mhm. Das ist, weil öfters solche liegen gebliebenen Konten für halt kriminelle Zwecke benutzt werden. Das ist ein richtiger Trend.
Tatsächlich ist es nämlich so, viele Ausländer, die zeitweise in Japan gelebt haben und dann wieder abzischen, lassen ihr Konto einfach links, also da liegen. Es wird halt weitergeführt. Das ist dann einfach ein Nullkonto in der Regel. Und da nehmen wir mal an, das kommt zum Identitätsdiebstahl, dann ist man das Konto, also man ist zwar Kontoinhaber, aber das Konto wird ganz schnell zweckentfremdet. Und das ist gerade sehr beliebt bei den Betrugsfällen, die ja in Japan ziemlich ansteigen. Und deswegen hat die nationale Polizeibehörde den Banken geraten, Leute, setzt die Zahlung aus, ist nicht gut, weil ihr unterstützt damit den Betrug. Es hat aber halt den Nachteil, dass es auch dazu kommt, dass man jetzt halt eben einfach nur seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern muss. Und wir kennen das ja, Behörden sind halt Behörden, da dauert manches ein bisschen länger, dass man dann tatsächlich auf einmal ohne Geld dasteht. Ja, es soll zwar Ausnahmeregelungen geben, aber wir kennen das ja, ne?
Das ist nicht nur eine Geldfrage, das kann auch in anderen Sachen sehr gefährlich werden. Ne? Es gibt viele Dinge, die du ohne ein Bankkonto da nicht weiterführen kannst. Wie,
richtig.
Ne? Also egal, ob das bei manchen der Miete ist oder sonstige Sachen, ne? Oder Arbeit. Das ist ja gefährlich, weil es halt von mit der groben Kelle auf alles gezielt wird. Ne?
Ja, wie üblich mal wieder. Ich meine, klar, irgendwas musst du ja machen, das geht ja nicht anders. Wobei man hätte vielleicht mal gucken können, okay, ist das Konto schon eine gewisse Zeit nicht mehr benutzt worden, dann sollte man es sowieso löschen. Das wäre vielleicht das Einfachste der Welt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wer aus Japan rausgeht und dann immer noch das Konto da laufen lässt, ja toll, wenn da keine Bewegung drauf sind, dann ist es doch sowieso egal, dann kann es auch gelöscht werden. Vielleicht sollte man da gesetzestechnisch mal was machen. Ja, also man sollte da vielleicht wirklich gesetzestechnisch was sagen, weil die Betrugsfälle in Japan nehmen halt zu, gerade auch aus dem Ausland. Also dieses Yamibaito zum Beispiel ist ja ein mittlerweile immer beliebter Volkssport. Das wäre tatsächlich ein bisschen besser, als einfach zu sagen, ja, generell ist das halt abgelaufen, geht's nicht. Hinzu kommt, man darf ja auch nicht vergessen, die müssen ja auch irgendwo an die Daten kommen. Und das wirkt natürlich, ist halt so datenschutztechnisch auch wieder bedenklich, ne?
Ja, da wäre halt eine Gesetzeslage, auf der man sich beziehen kann, natürlich ganz praktisch.
Ja, genau, das ist der Punkt. Weil wir gerade bei Geld sind. In Japan ist ja seit 2023 die bargeldlose Lohnzahlung erlaubt. Also eingeschränkt. Die Unternehmen können halt mit ihren Arbeitnehmern reden. Und wenn der Arbeitnehmer zustimmt, dann kann zum Beispiel ein Teil des Gehaltes auf Apps wie PayPay oder so überwiesen werden. Das ist eigentlich eine nette Idee. Sollte dazu dienen, um eben die bargeldlose Zahlung in Japan voranzutreiben. Weil Japan hinkt da so ein bisschen hinterher. Und man möchte ja ganz gerne so einen Stand wie andere asiatische Länder haben, wo das ja schon fast 80% mittlerweile ausmacht. Ja, jetzt haben sie da mal geguckt, so, wie läuft es denn eigentlich? Und es stellt sich heraus, gar nicht gut. Es ist einfach schlicht und ergreifend verdammt unbeliebt. Selbst bei Leuten, die eigentlich Interesse haben, die machen es auch nicht.
Ja, irgendwie scheint das eine kulturelle Angelegenheit zu sein. Ne?
Oh, die Japaner lieben Bargeld.
Ja, die lieben es besonders, bezahlt zu werden mit Bargeld, ne? Dass sie dann hier ihre kleinen, ihr Briefchen bekommen. Ne?
Ja.
Und irgendwie, die Zahlen sind erschütternd. Das sind noch nicht mal 3%, die das wirklich nutzen.
Ja, man muss dazu sagen, ganz kurz, es ist das Marktforschungsinstitut MMG Labo hat eine Umfrage bei unter 20.000 Personen im Alter zwischen 18 und 69 durchgeführt. Und darauf beziehen sich die 2,8%. Das ist also wirklich sehr, sehr wenig.
Ja, aber ganz ehrlich, 20.000 Personen sind definitiv vollkommen ausreichend, um eine Aussage zu machen für alle. Du brauchst nur 10.000 Stimmen auszählen, um 99% das Ergebnis zu haben von der Wahl. Also sind 20.000 Personen hier definitiv, da kannst du sagen, das ist weniger als 3%. Das ist so in der Wirklichkeit für alle Leute in Japan.
Ja, das ist schon aussagekräftig, das stimmt schon.
Das ist Hammer.
Na, es ist halt eben vor allen Dingen auch so lustig, weil, naja, die Bürokratie, ne? Ja, okay, also eigentlich sollte das doch weniger Bürokratie ergeben. Ja, das hat's wohl dann doch nicht.
Aber ist das nicht meistens so mit Japan, dass sie sagen, oh, wir wollen das vereinfachen und im Prinzip ist es nur noch ein viel größerer Hürdenlauf?
Ja, so kann man das sagen. Gut, ja. Es gibt natürlich auch Sicherheitsbedenken, muss man auch dazu sagen. Also viele befürchten halt eben, ja, was passiert denn, wenn meine ID geklaut wird? Dann habe ich auf einmal echt ein Problem, weil Japan ist ja datenschutztechnisch auch noch nicht ganz so weit. Ne? Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist durchaus nachvollziehbar. Es gibt aber auch Vorreiter. Zum Beispiel hat eine Schnellrestaurantkette ihren 20.000 Teilzeitkräften optional eben diese Zahlung angeboten. Das kommt vor allem bei jungen Leuten extrem gut an. Aber klassisch kannst du sagen, ist ein reiner Flop.
Man müsste mal echt mal nachrecherchieren, das weiß ich jetzt nicht, ob irgendwie da private Firmen dazwischen geschaltet sind bei diesen Zahldiensten. Ne?
Ja, ja, klar. Rakuten zum Beispiel.
Okay, dann eigentlich.
Also es man muss dazu sagen, man muss sich als Anbieter vorher registrieren, um solche Zahlungen abwickeln zu dürfen. Also da wird dann einiges geprüft, wie halt die Sicherheit und so weiter und so fort. Das geht nicht jeder. Also PayPal zum Beispiel darfst du nicht nehmen.
Okay. Aber
die
das
haben keine Lizenz
auch,
bekommen.
Logischerweise, die Zwischenmänner, die sind natürlich finanziell motiviert. Ne? Eigentlich, manchmal kann das die Sache einfacher machen, aber meistens macht es auch Sinn dann teilweise, wenn die sich bereichern können, dass sie es schwerer machen. In Amerika hast du zum Beispiel diesen Vorfall, dass viel von der Sozialhilfe nicht mehr direkt von der Regierung ausgezahlt wird an die Leute, sondern dass das irgendwelche Firmen dazwischen machen.
Ja.
Und die Firmen wollen natürlich, dass das so wenig Leute wie möglich beantragen, also machen sie es so extrem schwer wie möglich, dass sie am meisten Profit rausschlagen können. Ne? Hier ist es halt nicht der Fall. Ne? Besonders, weil das so wenig Leute benutzen, ist es eigentlich im Endeffekt ein Flop für die Firmen, oder?
Kannst du davon ausgehen.
Ich meine, die haben auch überhaupt keine wer so anreizt, ist zu kompliziert für die Leute zu machen. Ich meine, die, oder? Kriegen die einfach so, die kriegen nicht einfach so von der japanischen Regierung direkt einfach so Geld und dann fertig.
Nee. Nein,
so
das
ist es
nicht.
Halt, ne?
Nee.
Das wäre ja zu einfach, oder?
Ja, definitiv.
Also ist das eine Niete hier. Das geht nur dann, wenn es dann im Endeffekt die Regierung übernimmt, weil so lange wird das nicht weitergehen. Wenn das keine Sau benutzt, dann werden die Firmen sich auch nicht darum kümmern, die werden es bald einstellen.
Ja, kannst davon ausgehen. Oder, ja gut, man lässt es laufen, kostet ja nichts. Aber es hat halt eben nicht diesen gewünschten Effekt, den man sich erhofft hat. Da hat man dann tatsächlich die Bargeldliebe wieder unterschätzt.
Naja, gut, ist wie bei uns Deutschen, ne? Es ist so ein bisschen schwierig, das rauszukriegen. Also viele Deutsche wollen ja immer noch beim Bargeld bleiben. Gut, hat auch seine Vorteile, ne? Aber andererseits macht es denn bei manchen Dingen das Leben auch nicht unbedingt einfach. Also immerhin haben wir schon Supermarktkassen, wo wir das benutzen können.
So sehr, wie ich die neue Regierung kritisiere, und es gibt sehr viel zu kritisieren, extrem viel zu kritisieren, aber die Idee, das so einzuführen, dass jetzt neben Bargeld auch immer Kartenzahlung angeboten werden muss, die finde ich gut.
Ja, eigentlich schon.
Ich bin absoluter bargeldloser Zahlungsverfechter. Ich hasse es, mit Bargeld durch die Gegend zu rennen, aber ich habe auch den Hang dazu, mein Portemonnaie ständig zu verlieren. Naja. So, bald ist die Golden Week, die wichtigste Reisezeit in Japan. Yay. Und normalerweise reisen sie da wirklich die Leute kreuz und quer durch die Gegend. Die Shinkansen sind voll und so weiter und so fort. Ja, diesen Jahr ist allerdings ein bisschen doof, denn eine aktuelle Prognose des Reiseunternehmens JTB hat gesagt, naja gut, es werden wahrscheinlich wohl 23,45 Millionen Menschen innerhalb Japans oder ins Ausland reisen, also wir reden jetzt von Japanern. Das ist allerdings ein Rückgang von 6,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und die Gründe sind sehr interessant, denn natürlich, klar, die Reisekosten, da haben sehr viele Probleme mit, weil die sagen, toll, klasse, wir können das Leben jetzt schon nicht mehr leisten. Aber viele sagen auch einfach, es ist einfach zu voll.
Okay. Ja, klar, die Touristen sind viel mehr geworden, aber sitzen die da in den Zügen größtenteils dann? Ich dachte, die werden größtenteils in den Bussen allgemein. Und in den Städten, ne?
Nö, auch in den Zügen, das definitiv, aber es ist vor allen Dingen allgemein auch, wir hatten das ja jetzt schon, dass zum Beispiel Japaner mittlerweile Kyoto meiden, weil einfach, du wirst ja umgerannt von Touristen und der Tourismus breitet sich halt aus und es ist überall voll, also sagen wir, in den üblichen Zielgebieten ist es halt sehr voll.
Dann tauschst du ein. Du tauschst Tourismus aus dem Ausland ein für Tourismus im Inland.
Ja, so kann man das sagen. Ich meine, es werden immer noch sehr viele Menschen reisen, aber es ist halt weniger geworden. Ja. Wobei man auch sagen muss, tatsächlich sind Auslandsreisen wieder gefragter. Also viele sagen halt eben, tschüss, bye-bye, wir verlassen Japan mal für ein paar Tage. Das ist tatsächlich seit Corona das erste Mal, dass es einen Anstieg gibt, weil tatsächlich sind die Auslandsreisen seit der Pandemie in Japan irgendwie leicht so ein bisschen in Stocken geraten. Wobei natürlich nahegelegene Reiseziele am beliebtesten sind, also zum Beispiel Südkorea oder auch Taiwan.
Ja, logisch. Besonders Südkorea, weil so viel vom südkoreanischen Alltag ist so kompatibel mit Japan. Ne?
Richtig. Also. Und man ist dann halt mal woanders und kann doch relativ schnell wieder zurück. Aber es ist halt schon bezeichnend, da merkt man halt eben, ja, der Tourismus hat halt auch so seine Schattenseiten, ne?
Naja, das ist ja allgemein bekannt, aber jetzt haben wir halt so ein bisschen mehr was Greifbares, ne?
Tja, und dann gibt's da noch eine Sache, der Traum eines jeden Japaners, ja gut, also nicht jeden, aber fast jeden Japaners, ist irgendwann mal eine Eigentumswohnung zu besitzen. Das ist so wie bei uns, kennt man das ja, wir wurden ja jahrelang, okay, ich bin schon ein bisschen älter, also ich wurde noch jahrelang zugedonnert mit, Bausparvertrag abschließen, Haus irgendwann kaufen, das gehört halt dazu, das muss man machen. Ich weiß nicht, wie die Werbung mittlerweile in der Richtung ist, ich habe ja kein lineares Fernsehen mehr, aber ich denke, ich glaube, das hat ein bisschen nachgelassen. In Japan ist es halt ungefähr genauso. So, das ist das Lebensziel eines jeden Arbeitnehmers. Da gibt es so ein Problem. Die Preise steigen und mittlerweile sind Eigentumswohnungen selbst für sogenannte Power-Couples, also gut verdienende Zwei-Personen-Haushalte, so gut wie nicht mehr finanzierbar. Und das führt dazu, dass mittlerweile die Leute doch eher die Tendenz haben zu Einfamilienhäusern, weil die sind tatsächlich günstiger.
Halt, stopp, warte mal. Ein Haus ist günstiger als eine Wohnung.
Ganz einfacher Grund. Die Häuser befinden sich meistens am Rand von Städten.
Ja, klar, logisch.
Weil und deswegen ist der Platz. Richtig. Also es ist tatsächlich so, in Tokio kostet mittlerweile eine Neubauwohnung im Durchschnitt 100 Millionen Yen. Das sind 625.000 Euro. Das ist echt viel. Ja, da kannst du dir echt nicht mehr leisten. Ne?
Da kannst du Bauer von, ja.
Richtig. Deswegen nimmst du dir halt eine Eigentumswohnung in, ja, Randecken, die sind deutlich günstiger.
Naja, aber ist doch meistens so, oder? Findest du bloß, also, dass es in der Hinsicht eigentlich mal positive Nachrichten geben würde?
Nein, ich glaube, das wird nichts mehr. Es gibt aber noch weitere Einschränkungen. Es ist, dann hat man eine Eigentumswohnung, dann hat man aber ein Problem. Es gibt einfach zu wenig Parkplätze, zu strenge Fahrzeugregelungen und. Und dementsprechend ist mittlerweile das Einfamilienhaus einfach die bessere Wahl. Und das kommt, ist der Aussage von einem Zahnarzt, der mit seiner Frau und die Wirtschaftsprüferin ist und zwei kleinen Kindern im Zentrum von Tokio gerade leben und ein Haus suchen. Und die beiden haben Jahreseinkommen von immerhin 25 Millionen Yen, also 165.250 Euro umgerechnet. Die zählen halt schon zu der finanzstarken Oberschicht. Ja, da, ne?
Deprimierend. Ja.
Das, aber auch diese, die Pärchen, die sind ja sowieso etwas seltener geworden, ne?
Ja.
Es wird eine Menge mehr Leute geben, die alleine wohnen.
Mhm.
Egal, ob das im Alter ist, was ja ein separates Problem ist, oder ob das junge Leute, die in der Arbeit oder im Karriereleben sind. Mhm. Deswegen, als Einzelner lohnt es sich nicht, ein Haus zu kaufen. Und eine Wohnung in der Innenstadt kannst du dir sowieso nicht leisten. Also
ja, es ist, führt aber auch dazu, dass dadurch, dass immer mehr Menschen an den Randgebieten suchen, werden jetzt da auch die Wohnungen teurer.
Ja.
Das zieht sich halt durch. Und auch auf, in ländlichen Gebieten werden die Wohnungen mittlerweile teurer. Das ist halt so ein Trend, ja, da kommt uns bekannt vor. Das erleben wir hier nämlich auch. Und Japan hat ja noch mehrere Probleme. Also die Bauflächen werden halt weniger, gestiegene Baukosten, Arbeitskräftemangel und so weiter. Das erhöht natürlich die Preise automatisch.
Ja, das ist natürlich, ja. Der Teufelskreis.
So, und der nächste Punkt, der auch Preistreiber ist, Anbieter von Ferienwohnungen.
Oh ja, das ist ein ganz großes Problem, ne?
Richtig, denn zum Beispiel ist es mittlerweile so, dass um verfügbare Flächen immer mehr große Anbieter von Ferienwohnungen buhlen und einfach die normalen Bauunternehmen verdrängen. Also die halt da einen Wohnklotz hinstellen würden. Weil es ist halt einfach erträglich, denn bei der Touristenmenge, die da reinkommt, ist das eine Goldgrube.
Puh. Ja, ich meine, jetzt ist es so, dass die japanische Bevölkerung schrumpft. Und ich weiß nichts, ob sich das die Waage halten wird oder ob es da so dann Reibereien gibt, ne? Wenn es wirklich viele Leute gibt, die auf Wohnungssuche sind und all die Wohnungen sind weg, weil sie für Touristen sind, dann gibt es garantiert ein böses Erwachen und eine Gegenbewegung gegen Tourismus.
Ja,
und,
natürlich, klar wird es zu geben, auf jeden Fall.
Aber wenn halt, wenn es im Endeffekt sowieso schwankt, also abschwacht, ab weniger wird mit den Leuten, die Wohnung suchen, dann halt nicht, ne? Dann.
Wir werden es sehen.
Ja.
Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die Sorge bereitet, weil das Leben wird halt in Japan auch immer teurer. Das ist genau das Gleiche, was wir hier halt auch erleben.
Ja.
Ich meine, Wohnraum ist ja mittlerweile works. Ich habe gestern mit meinem Vermieter mal gesprochen. Da haben wir uns dann auch über den Preis, also die Entwicklung dieses Stadtteils, in dem ich lebe, unterhalten. Und er hat mir dann mal so erzählt, was dann Wohnungen in der Regel im Stadtteil kosten. Da bin ich ja fast rückwärts auf den Stuhl geflogen, weil, autsch, das ist teuer. Also da habe ich hier noch recht Glück gehabt. Das könnte ich mir gar nicht leisten, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt kommen wir mal zu einer guten Nachricht, denn die Yakuza-Organisation Yamaguchi-Gumi hat endlich ein Ende des jahrelangen Bandenkriegs angekündigt. Die ist ja seit 2015 im Konflikt mit der Kobe Yamaguchi-Gumi, Gott, das ist ein Name, ey, denn die hat sich abgespalten, das fand man nicht so toll und naja gut, wie das so bei Verbrecherorganisationen ist, dann macht man mal so einen kleinen Krieg und der hält halt an und der hat sich auch in der letzten Zeit wieder ein bisschen verschärft. Und dementsprechend dürfte die Polizei ziemlich blöd geguckt haben, als am 7. April ein hochrangiges Mitglied dieses Syndikats vorstellig geworden ist und angekündigt hat, jo, ne, wir werden die Auseinandersetzung jetzt mal einstellen.
Naja, wahrscheinlich sind nicht mehr vier Leute übrig, gegen die man irgendwie ankämpfen kann, weil mehr.
Nee. Es sind tatsächlich immer noch genug Leute da. Klar, man wird älter, irgendwann ist es schwer, eine Waffe zu halten, aber jetzt mal ohne Witz, ne? Also als Polizist sitzt du gemütlich in deinem Office drin, dann du, hey, ich bin dann übrigens hier ein hochrangiges Mitglied und ich wollte nur kurz sagen, wir stellen den Bankenkrieg ein, ne? Jo, war's das? Okay, tschüss, ne? Ich weiß ja nicht, wie doof ich gucken würde.
Wahrscheinlich packen sie noch Pralinen und Blümchen dazu, zu der Mitteilung. Ne?
So, wahrscheinlich, weil man ist ja höflich. Ne? Oh Gott, ey, manchmal ist Japan auch wirklich komisch. Nee, tatsächlich ist es eine verdammt gute Nachricht, denn wie gesagt, der Krieg wurde in den letzten Monaten immer brutaler. Wir hatten ja, oder beziehungsweise in den letzten 2 Jahren immer brutaler. Das Ganze kann jetzt, oder Experten sagen halt, naja gut, das kann jetzt auch nur so eine Vortäuschung sein und das eskaliert dann weiter. Es kann aber auch tatsächlich daran liegen, dass es der Yakuza in Japan einfach alles andere als gut geht und ja, es fehlen junge Mitglieder. Und wenn man sich dann auch noch bekämpft, ist vielleicht unpraktisch, wenn man die Mitglieder zahlt, dann ist das Syndikat immer weiter reduziert, ne?
Ja, ich schätze mal, das könnte sein, dass sie aufhören, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, ne? Das sind ja auch Leute, die einfach nur aufs Geld schielen. Das ist ja, Yakuza sind einfach nur skrupellose Geschäftsmänner, ne?
Ja.
Und vielleicht haben sie sich gedacht, ja, das lohnt sich nicht, sich gegenseitig zu versuchen, die Bezirke und Regionen abzujagen, ne, das Revier, sondern sie gucken dann, dass sie in diese anderen, ja, diese Machenschaften mit dem Anonym und Internetkram da reingehen, ne?
Wahrscheinlich.
Mit den Banden und mit den Yami-Baito und allen Kram.
Naja, sie ziehen sich ja jetzt auch in den Untergrund zurück, was ja auch gar kein Wunder ist, weil man muss ja irgendwie überlebensfähig bleiben. Gott, das hört sich an. Also insofern, sie ist halt, oder die Yakuza wird halt langsam immer mehr ersetzt, weil die Regierung geht ja sehr strikt gegen die Yakuza vor. Diese ganze Romantisierung, kennen wir ja, stimmt ja von vorne bis hinten nicht. Man will sie eigentlich loswerden und man möchte ja, dass das positive Bild von Japan schulen, hat nicht so wirklich übrigens funktioniert, weil das positive Bild des gewaltfreien Japans ist in Japan nicht mehr ganz so stabil. Das ist nämlich tatsächlich rückläufig, weil einfach die Betrügereien und auch schweren Verbrechen von diesen sogenannten unorganisierten Gruppen immer mehr zunehmen. Die Yakuza konnte man ganz gut im Auge. Die haben ja komischerweise auch mit der Polizei kooperiert. Naja, also da hat man nicht so ganz durchdacht, oder ist man nicht ganz durchdacht vorgegangen, würde ich mal behaupten.
Ja, jetzt ist bald nichts mehr mit Regionen, Revieren, Hauptquartieren. Das wird alles so zu formlosen und anonymen Gruppen.
Richtig, und die kann man unglaublich schwer im Auge behalten. Also das ist so eine Sache, da hätte man vielleicht mal drüber nachdenken können. Aber gut, zumindest hört der Bandenkrieg auf. Das ist schon mal sehr viel wert, weil das, das war schon wirklich sehr, sehr unschön. So, von einer Verbrecherorganisation zu einer Terrorgruppe. Anime-Fans, die unterwegs sind und reisen.
Ja.
Ich weiß, ich mache mich gerade voll unbeliebt. Nein, aber Scherz beiseite. Wir haben mal wieder Anime-Fans, die für Probleme sorgen, weil sie unbedingt einen Platz besuchen wollen, der in einem Anime vorkam. Das Problem ist, das ist ein Bahnhof. Ein aktiver Bahnhof. Das ist eine ganz dumme Idee. Es geht nämlich um Evangelion-Fans. Und zwar gibt es einen Bahnhof in der Stadt Hamamatsu. Und der Bahnhof war die Vorlage für das Dorf 3 in Evangelion 3.0 plus 1.0, ach, was weiß ich was.
Den finalen Film, den letzten Film, ja.
Ach, das war der letzte, danke. Ja. So, und der ist halt eben ein Pilgerort für Anhänger dieser Filmreihe geworden. Das Ding ist halt, der Bahnhof ist aktiv. Man bietet Führung offiziell an, aber dann halt eben nicht gerade unbedingt, wenn da Stoßzeiten sind. Das ist nämlich eine ganz blöde Idee. Und was machen die Fans? Sie ignorieren es.
Jo.
Und rennen fröhlich auf das Bahngebäude, stören den Bahnverkehr. Dann ist das Problem, das Ding hat so eine Drehscheibe für Züge, die wohl auch irgendwie eine zentrale Rolle im Film spielt. Ich muss zugeben, ich habe den Film noch gar nicht gesehen, fällt mir gerade so ein. Deswegen sorry, wenn ich jetzt ein bisschen Quatsch rede, aber ich gebe das so wieder, wie mir das nah angetragen worden ist. Naja, jedenfalls, das gute Ding ist halt in Betrieb und wenn da ständig Fans drauf rumturnen und Fotos machen und so weiter, blöde Idee. Und dazu kommt, auf dem Bahnhof hat man ein Speer geknallt und zwar der Speer des Longinus oder irgendwie so.
Ja,
die Waffe aus dem Film. Und das ist natürlich ein wahnsinnig beliebtes Fotomotiv, genau neben der Drehscheibe. Oh, ist vielleicht nicht der beste Standort, wenn ich übrigens ehrlich bin, ne?
So, ja, ist ein bisschen ungünstig.
Richtig. Und jetzt versucht man halt irgendwie die Fans loszuwerden, hat aber auch ein Problem, denn im nächsten Monat startet dort ein ziemlich großes Fan-Event für Evangelion-Fans, was das Ganze wahrscheinlich nochmal ein bisschen problematischer macht.
Ja, irgendwie fällt der Anime-Tourismus in eine ähnliche Ecke und Nische wie diese ganze Instagram, ja, wie soll ich sagen, wenn es mal so eine heiße Minute lang irgendwelche Orte zu so einem Touristenmagnet werden oder zu Pilgermagneten. Ja, ne?
Bevorzugt übrigens Bahnhöfe. Ist ja nicht der erste Bahnhof, wo es Probleme gibt.
Ja.
Und abgesoffene Schienen übrigens auch, da hatten wir auch schon drüber berichtet.
Ja, wegen Ghibli, ja.
Es heißt, irgendwas ist immer mit Schienen anscheinend. Keine Ahnung.
Ja, Züge Verstehe sind wichtig in Japan.
Immer ja, wichtig. Ja, klar, natürlich. Ja, es ist aber halt eben für den Bahnbetreiber natürlich ziemlich ungünstig und auch ziemlich ärgerlich, weil wenn dann ein Zug erstmal halten muss, weil da haufenweise Fans auf den Schienen stehen, das kommt in Japan bekanntlich nicht ganz so gut an. Und dementsprechend will man jetzt mit der Polizei reden, dass da jetzt mal durchgegriffen wird und es werden zusätzliche Überwachungskameras installiert, mehr Sicherheitspersonal und mehr Abgrenzungen, damit die Fans wegbleiben. Ich wette mit euch, das wird nicht helfen.
Du, ich werde nicht ruhen, bis ich irgendwann mal in meinem Leben so eine Durchsage in dem Zug höre. Liebe Fahrgäste, unsere Fahrt verzögert sich wegen Anime-Fans, die auf den Schienen rumspringen. Ne?
Liebe Anime-Produktionsstudios, kommt bitte nicht auf die Idee, einen erfolgreichen Anime zu produzieren, der irgendwas mit Schienen in Deutschland zu tun hat. Wir haben schon genug Probleme mit der Bahn.
Ja, wir haben zwar kein Anime, der auf Schienen basiert, aber auf deutsche Architektur. Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es da auch nämlich gerade Probleme. Ich meine damit nämlich Attack on Titan. Weil hier kommen nämlich japanische Fans, beziehungsweise generell Anime-Fans in ein kleines Städtchen, was wohl auf diesem Spielort basiert. Und da ist man mittlerweile wohl auch ein kleines bisschen frustriert.
Verständlich.
Meine
ja,
Güte.
Naja. Die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, um was es geht hier in Deutschland. Die sind bloß verwirrt, warum auf einmal so viele Leute dahin rennen.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja nichts dagegen gegen Export aus Japan. Aber bitte nicht den Anime-Tourismus. Bitte, bitte nicht. Wir wissen, was in Japan passiert. Ich meine, wir haben Fans der von Haikyuu, oder wie das Ding heißt, die ja wirklich dafür sorgen, dass du an einer Kreuzung mittlerweile nicht mehr mit dem Auto langfahren kannst. Dann haben wir Ghibli-Fans, die einen Bahnhof komplett blockieren. Das ist bitte nicht hier. Wie gesagt, wir haben schon genug Probleme mit der Bahn. Lasst es bitte.
Also, das wird sich nicht vermeiden lassen. Das wird nur noch größer werden. Ich meine, selbst die japanische Regierung will es ja fördern. Deswegen, das wird ein Riesending mit unglaublichen Massen an Leuten, die davon Bescheid wissen.
Das ja, vor allen Dingen, wenn Japan halt eben diese 60 Millionen Touristen erreichen möchte, müssen sie den Anime-Tourismus fördern, weil das ist einfach eben sonst gar nicht anders möglich. Also neben dem Luxustourismus. Auf jeden Fall, übrigens, ich habe gerade, sorry, da habe ich mich ein bisschen vertan, das Event startet schon am 20. April in Hamamatsu. Ha. Und jetzt kommt der Witz, das ist halt eine groß angelegte Evangelium-Kampagne, bei der Bahnhof auch halt eine ganz große Rolle spielt. Ich bin, also Leute, das wird Chaos.
Jo, vielleicht können wir dann in den nächsten Wochen nochmal drüber reden.
Können.
Wahrscheinlich.
Wir werden. So, aber weil wir gerade bei Bahn sind, JR East hat jetzt angekündigt, dass sie die biometrische Zugangskontrolle testen werden an japanischen Bahnhöfen. Ziel ist es, die Leute schneller aufs Gleis zu lassen. Das Ganze müsst ihr euch vorstellen, ihr habt eine Schleuse, habt euch vorher auf der Webseite registriert, also euer Gesicht registriert und dann geht ihr durch die Schleuse durch, dann wird gescannt und dann könnt ihr los. Keine Wartezeiten mehr, nicht umständlich irgendwie eine Karte suchen, beten, dass das Scanpad funktioniert und so weiter. Nö, man rennt einfach durch. JR East ist wohlgemerkt nicht der erste, aber durchaus der größte, der das gerade jetzt testet. Und Ziel ist es halt wirklich, das ganze flächendeckend einzuführen.
Ja. Du, ich habe immer sofort von der technischen Seite Interesse an dem Ding. Wie wollen die das hinkriegen, wenn Leute zum Beispiel eine Atemmaske tragen? Was in Japan ja öfters mal passiert, wenn man erkältet ist, ne?
Müssen sie es abnehmen.
Jo.
Einfaches Prinzip.
Ja, ich meine, wenn das Ding so richtig, wenn die dann die nicht durchlassen, da brauchen sie erstmal eine Schranke, die zugeht.
Na, eine Schranke ist ja noch dran, so ist es ja nicht.
Oh ja, dann okay. Na,
also einfach nur durchgehen, nee, das funktioniert auch nicht. Nee, da ist schon eine Schranke dran, die öffnet sich dann eben halt. Das geht halt einfach nur schneller. Also der ganze Ablauf halt eben. Und das Ding ist halt Masken oder so, musst du halt vorher abnehmen, das ist ja klar.
Aber du, jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich wieder neue Zweifel. Wenn da wirklich noch eine Schranke dabei ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es so viel schneller geht.
Man spart wahrscheinlich 0,3 Millisekunden, keine Ahnung.
Ich, ja.
Na, schneller ist schneller. Das hat ja niemand gesagt,
es ist tatsächlich, also, ich sag mal so, das Konzeptbild, was man uns gegeben hat, da ist tatsächlich keine Schranke dran. Man hat aber von der Schranke durchaus gesprochen. Also es kann auch sein, dass man einfach so durchlaufen kann. Das wird sich zeigen. Der Test startet im Herbst, dann wird das Modell auch richtig vorgestellt. Es gibt, also ist ja nicht das erste Mal, dass halt biometrische Zugangskontrollen irgendwo in Japan installiert werden. Das gibt es jetzt mittlerweile auch schon an ein paar Flughäfen und so weiter. Das scheint aber auch zu funktionieren. Also ich meine, warum nicht? Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Vereinfacht das Ganze.
Ja, es ist natürlich aber auch wieder ein Datengrab, ne? Das,
ja, natürlich.
Es ist nicht so, als ob die Schranken andauernd irgendwie die ganzen Daten sammeln würden, wer wo durchgeht. Aber hiermit würde das gemacht werden, ne? Hiermit kann man deine Bewegungen im öffentlichen Verkehr, kann man damit nachvollziehen, ne?
Ja. Und, ne? Aber ganz ehrlich, da haben wir gleich das nächste Thema. Die neuen Parksysteme, die in Japan gerade absolute in sind, ich würde sagen, da haben wir schon das Datengrab.
So.
Denn auch da ist man gerade dabei, die Schranken abzuschaffen, was natürlich für Autofahrer Vorteil hat. Man hat keine technischen Probleme, zum Beispiel bei Stromausfall. Man kann trotzdem rausfahren, weil die Schranke einfach schlicht und ergreifend nicht mehr da ist. Das Ganze funktioniert per KI. Das heißt, Kameras an den Parkplätzen installiert beim Fahrt hin, dann wird das Nummernschild gescannt oder kriegt man irgendwann eine Rechnung zugeschickt. So, säumige Zahler kriegen dann natürlich logischerweise gleich was anderes zugeschickt. Aber mittlerweile ist es so, dass immer mehr Anfragen der Polizei kommen für Ermittlungen. Dann werden die Daten rausgegeben und dadurch, Und das ist tatsächlich bedenklich.
Das ist echt Big Brother-mäßig, ja?
Ja, ganz genau. Trotz allem wird das immer beliebter. Das breitet sich in Japan seit ein paar Jahren aus, tatsächlich.
Ja, logisch. Also alles, was bequem und schnell ist, schafft es, Beliebtheit zu erreichen.
Mhm. Ja, aber es ist halt, was ich erstaunlich finde, ist zumindest, dass die Quote der nicht zahlenden Kunden laut des Betreiberunternehmens tatsächlich nur bei 0,4% liegt. In den Städten sogar noch weniger.
Also ich bin mir nicht so sicher. Also logischerweise kann es gut sein, dass sie die Wahrheit sagen, hier mit ihren 0,4%. Aber vielleicht ist es auch auf eine relativ beschränkte Sichtweise. Ne? Wenn ich weiß nicht, das funktioniert doch nur, funktioniert das auch, wenn du nicht registriert bist für diesen Dienst?
Mhm.
Das heißt also,
das ist nur mein Schildes.
Egal, wer du bist.
Ja.
Die gehen dann einfach über die Daten, die über dein Nummernschild zu bekommen sind. Und das heißt also, dass eine private Firma jederzeit die Zugang zu den Daten von den Fahrern bekommt über das Nummernschild.
Ja.
Das ist ausgegeben wird von den Präfekturen dort, ne?
Ja, weil es für die Abrechnung ist.
Hohoho, okay.
Und ich meine, die Firma wurde ja nicht umsonst 2022 von der Tokioka Polizei offiziell ausgezeichnet. Denn die Ermittler lobten den Beitrag des Parkplatzsystembetreibers zur Identifizierung von Fahrzeugen bei Raubüberfällen.
Puh, wow. Das ist unglaublich, wie schnell und wie nah das an das System der Überwachung dran ist. Das ist Wahnsinn. Ich sag
ja, datenschutztechnisch ist Japan doch nicht ganz so weit.
Außer und natürlich irgendwie, es ist kulturell bedingt, ne? Wie beim Lohn, da haben sie keinen Bock auf irgendwie Digitales. Aber hier.
Ja, es ist schon ein bisschen seltsam manchmal. Also, das Ding ist halt, es gibt mittlerweile 5000 von diesen Parkplätzen im ganzen Land und das werden halt immer mehr. Vor allen Dingen in Ballungsräumen, weil es ist einfach bequem. Auch für den Betreiber natürlich ist es super bequem, einfach dieses System zu installieren. Es kostet halt weniger, weil klar, so Schranken und Ampelsystem etc. bla, das ist natürlich teuer. Die Wartung übernimmt ja die Firma direkt, also sprich der Anbieter. Insofern super einfach. Man hat einfach eine Parkfläche, stellt da Autos hin. Gut, man zahlt ein bisschen Beitrag an den Betreiberunternehmen dieses KI-Systems, aber ja, ne?
Ich meine, ja, wenn das nicht so unglaublich bedenklich wäre, könnte ich mir auch viele positive Sachen dabei zusammenreimen, ne? Hm. Allein zum Beispiel gestohlene Autos. Wenn ein Auto gestohlen gemeldet wird, ne, und irgendeiner von diesen Parksystemen fängt das auf, dann hat die Polizei die Möglichkeit, ein gestohlenes Auto wiederzufinden, was eigentlich normalerweise ein Unding ist. Ne? Wenn du sagst, mein Auto ist gestohlen, ja, das sehen sie nicht wieder, sagt die Polizei zu dir normalerweise.
Normalerweise meistens ja.
Es hat Vorteile, hat aber, wie gesagt, datenschutztechnisch auch Nachteile.
Ja.
So, kann man nach Hiroshima und Bus fahren und so, denn das wird da eine ziemliche Geduldsprobe momentan. Und zwar nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische. Denn das Problem ist, dass man ein neues System hat für bargeldloses Zahlen. Das Problem ist bloß, das funktioniert nicht mit der Suica oder Passimo-Card.
Okay, das ist jetzt irgendwie, ja, warum?
Naja, darüber hatten wir auch schon mal geredet. Das Problem ist, dieses System ist scheiße teuer, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das kostet wirklich für die Betreiber, sind das Millionenbeiträge, die sie zahlen müssen für einen gewissen Zeitraum. Und die ersten Verträge laufen jetzt aus. Das heißt, man müsste also neu investieren. Aber den Betreibern geht es natürlich auch nicht ganz so toll. Deswegen spart man sich das. Und viele führen halt ein eigenes System ein. So, das Problem ist jetzt, dass dieses neue System analoge und digitale Elemente tatsächlich kombiniert. Das heißt, Fahrgäste müssen beim Einsteigen ein nummeriertes Ticket aus Papier entnehmen, also holen. Und beim Aussteigen, wenn sie die IC-Karte haben, können sie die halt an einem speziellen Terminal halten. Da steigt bloß keiner durch. Und das führt halt dazu, dass es zu extremen Verzögerungen im Betrieb kommen, weil, lieber Busfahrer, ich hab da mal eine Frage. Ist mittlerweile so die übliche Geschichte, die du im Bus hörst.
Meine Güte, das ist ja aber eine epische, wirklich epische Situation von Verschlimmbesserung.
Jupp.
Das ist, wie können wir es am schlechtesten machen? Der Wettbewerb.
Ja, so ungefähr.
Uiuiuiui. Da hat jemand wirklich gar nicht nachgedacht, oder?
Nicht wirklich. Also man will das System bald ausbauen, das kann aber noch ein bisschen dauern, weil ist halt teuer. Ja.
Ja, jetzt die Kostenfragen sind da. Jetzt hat man sich schon mal in die Nesseln gesetzt. Jetzt lohnt es sich nicht, den ganzen Kram wieder zu verwerfen und neu anzufangen. Das wird ja noch teurer.
Richtig.
Uiuiui, das ist.
Ja, man hätte vielleicht, bevor man es einführt, einmal kurz nachdenken können. Aber wie so häufig, ne? Es scheitert manchmal an einfachen, logischen Nachdenken. Wahrscheinlich sind das alles Autofahrer, die daran gebaut haben. Naja, das kann man sich das nicht erklären, weil das ist. Und wenn sogar schon die Einheimischen Probleme haben, dann wollen wir mal nicht wissen, wie es den Touristen geht, ne? Also bevorzugt den ausländischen Touristen.
Oh ja.
Oh je, das kann ich, das wird ja wahrscheinlich Hürden verursachen.
Richtig. So, und dann haben wir da noch eine japanische Kleinstadt, die ein bisschen überfordert ist. Denn ihr kennt ja das Heimatsteuersystem, ne?
Jo, das ist eine lustige Angelegenheit.
Richtig, für die, die es nicht kennen. In Japan wurde 15 war das, glaube ich. Wurde vor ein paar Jahren so ein System eingeführt. Das heißt, du kannst deine Steuer an eine Stadt deine Wahl schicken. Und dann kannst du dafür ein Werbegeschenk bekommen. Dass die Städte sich bei den Werbegeschenken ein bisschen überschlagen und sich gegenseitig überbieten, muss ich jetzt nicht erwähnen. Das geht so weit, dass du sogar ein halbes Koberind bekommen kannst. Das ist schon Holla die Waldfee. So, und eine kleine Stadt dachte sich, naja, wir bieten einfach mal Reispakete an, ne? Das war dann für letztes Jahr. Jetzt hat man aber ein Problem, weil die Reispreise sind ja extrem gestiegen. Das hat der Stadt auch unglaublich viele Spenden eingebracht. Ja, nur der Reis fehlt. Man kann schlicht und ergreifend die Nachfrage nicht mehr bedienen. Sie werden gnadenlos überrannt.
Okay, also es ist ein überwältigender Erfolg.
Ja. Weil eigentlich hatte man gesagt, okay, wir werden ja, konkret geht es halt um Bestellungen zwischen dem 24. Dezember 2024 und dem 6. Januar 2025. Genau da fing der Reispreis gemütlich an zu explodieren. So, und mittlerweile ist er ja wirklich schon jenseits von Gut und Böse gestiegen. Also es wird ja immer teurer in Japan. Übrigens trotz der Tatsache, dass die Regierung gerade Notreserven freigibt, das hat überhaupt nicht geholfen. Und der Spendenbetrag ist sogar ziemlich gering, denn für eine Spende von 7.000 Yen, das sind so 43,40 ungefähr, soll man halt ein schönes Reispaket bekommen. Und zwar Premium-Reis auch noch. Also richtig, richtig tolles Zeug. Und dementsprechend gingen in diesem Zeitraum 10.500 Bestellungen ein. So, im Gegenzug sollte man eigentlich Reis aus der Ernte 2024 bekommen. Naja, so, die Ernte ist da. Die Ernte fiel aber viel, viel geringer raus, als man eigentlich dachte. Mhm. Weil, klar, es gibt eine gewisse Knappheit und Ja, und jetzt hat man so ein kleines Problem. Und man hofft jetzt, dass dann im Herbst, also sprich mit dem neuen Erntejahr, die Reispakete dann nochmal verschicken kann. Das ist aber momentan eher Zukunftsmelodie. Denn wenn man jetzt bedenkt, dass jetzt schon ein 5-Kilo-Sack Reis mittlerweile so zwischen 2.500 bis 3.000 Yen kostet, also das sind 15,51 € und 18,61 €, das ist wirklich heftig. Und der steigt ja immer weiter.
Ja, ja, das kann sein, dass es das erste und einzige Mal ist, dass das so erfolgreich ist mit ihrer Aktion. Weil das werden sie wahrscheinlich nicht wirklich weiterführen können.
Es ist ja auch nicht das erste Mal, ne? Ich meine, wir hatten das Ganze schon mit getrocknetem Fisch. Da ist, hatte man dann versehentlich den falschen Preis angegeben. Man musste 61 Cent ungefähr spenden. Ich muss jetzt nicht erwähnen, dass das wirklich zu einem absoluten Run geführt hat. Und die Stadt nachher da schon dachte, ach du heilige Schande. Also sprich, abends hat man das reingestellt, sich vertippt. Am Morgen kam man wieder und gedacht, was ist denn hier los? Hilfe. Naja, ne? Und auch das war übrigens nicht der erste Vorfall. Das kommt immer mal wieder vor.
Ja, auf jeden Fall, sie können die Nachfrage nicht bedienen und das wird eine ganze Menge Unbehagen und Unmut. Unwollen heraus.
Unmut ohne Ende.
Ich weiß in dem Fall nicht, weil es ist ja immer noch, es ist ja recht luxuriöser Reis. Also es ist ja nicht etwas, was man sonst so regulär sich im Supermarkt holt. Und aus Erfahrung sind die Japaner bei so besonderen Sachen recht geduldig. Ich erinnere nur an diese ganz besonderen Kroketten, wo es eine Warteliste von bis zu 5 Jahren gibt. Und anscheinend hat man sich daran nicht so gestört. Ja, und wenn man das vielleicht in dem Fall erklärt und sagt so, hey, wir wollen euch ja was Qualitatives geben, dann müsst ihr halt vielleicht jetzt bis Ende des Jahres warten. Ich weiß nicht, ob man dann da so erbost sein wird, wie wir es vielleicht jetzt denken.
Na, unter 3 Verbeugungen kommt die Stadtverwaltung aber nicht drumrum dran vorbei, ne?
Wenn es jetzt aber so läuft, dass sie sagen, ja, wenn ihr es wirklich haben wollt, können wir es euch leider nicht geben. Wenn ihr nicht noch was draufzahlt, dann funktioniert es nicht. Oder wenn sie so lange brauchen, bis die nächste Runde der Heimatsteuern schon anschlägt, dann kriegen sie wahrscheinlich nicht ein zweites Mal von diesen Leuten eine Steuerspende.
Nein, hinzu kommt, sie müssen den Preis erhöhen. Definitiv. Also sie werden, ich meine, sie wollen ja auch ein bisschen Gewinn machen. Also werden sie wahrscheinlich eine Ankündigung machen, Leute, wir müssen den Preis erhöhen, der Reispreis steigt. Ja. Ob das so auf, also in der aktuellen Inflationssituation so unbedingt auf Gegenliebe stößt, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ja. Weil es ist ja mittlerweile auch so, es kommt ja auch immer mehr Reis aus dem Ausland auf den Markt. Und der ist ja trotz Zollgebühren, die ja noch on top kommen, immer mittlerweile günstiger als japanischer Reis.
Ja, bah, meine Güte, das wird den Leuten schmecken.
Der ganze Reispreisgeschichten Dingsbums da in Japan ist sowieso merkwürdig, weil eigentlich wird asiatischer Reis momentan immer günstiger. Nur in Japan wird er teurer. So, kommen wir noch ganz kurz schnell zu einer kurzen News. Machen wir die Stunde auch noch irgendwie voll. Die Ampeln in Japan haben ein kleines Problem. Also eigentlich hat die ganze Verkehrsinfrastruktur ein kleines Problem, denn es ist einfach alles hoffnungslos veraltet. Und mittlerweile ist jede vierte Ampel weit über ihre eigentliche Arbeits... wie heißt das?
Die Lebensdauer, meinst du?
Danke, über Nutzungsdauer, das Wort habe ich gesucht. Tatsächlich... drüber, und zwar weit drüber. Denn eigentlich sind gerade die Steuergeräte dieser Ampelanlagen nur für eine Nutzungsdauer von etwa 19 Jahren ausgelegt. Und ab dem 70. Betriebsjahr steigt halt die Wahrscheinlichkeit für Fehlfunktion deutlich. Ja, und mittlerweile hat jede vierte Ampel diese Zeit mal locker überschritten und müsste eigentlich dringend ausgetauscht werden. Problem ist halt, der Austausch einer einzigen Ampelanlage inklusive Installationskosten kostet mindestens 1,4 Millionen Yen, also 8.673 €. Und in Japan gibt es über 200.000 installierte Signalanlagen und das ist eine enorme finanzielle Herausforderung, die man sich momentan nicht wirklich leisten kann. Ich muss dazu sagen, auch die Kommunen in Japan sind natürlich gnadenlos verschuldet. Also sprich, die haben einfach kein Geld. Da hilft auch das Heimatsteuersystem dann übrigens nichts.
Ja, besonders sie möchten ja, wenn sie neue hinmachen, möchten sie natürlich auch aufrüsten. Ne? Die wollen es mit LED dann versehen, damit du es auch bei bestimmten Lichtverhältnissen gescheit sehen kannst. Ne? Ja, nicht das war früher immer so ein Graus, wenn die verdammte Sonne so steht, dass du die normalen Ampeln nicht gescheit sehen kannst, ob es jetzt grün ist oder rot.
Ja, einmal das und die, außerdem sind die Wartungskosten geringer bei LED.
Ja, logisch, ne?
Also du kannst den Mann, der die Glühbirnen austauscht, locker wegrationalisieren.
Mhm. Aber bei den Dingern, die Dinger, die älter als 20 Jahre sind, da sind keine LEDs drin.
Nein, definitiv nicht. Mhm. Das Problem ist aber natürlich logischerweise die Verkehrssicherheit, weil halt immer mehr Ampeln ausfallen. Ich meine, kennen wir auch. Also ich kenne es hier bei der Ampel, die direkt vor meiner Haustür ist. Die fällt regelmäßig aus, das ist echt ein Graus. Okay, gut. Es ist schon eine mit LED, aber das hilft da definitiv nicht. Es ist halt Köln. Ne? Hier funktioniert sowieso sehr selten was. Das Problem ist allgemein eben, dass die Verkehrsinfrastruktur in Japan wirklich gnadenlos veraltet ist. Und man hat es ja gemerkt, zum Beispiel im Januar ist ja in der Präfektur Saitama mal eben so ein bisschen Fahrbahn abgesackt. Ne? Da stürzt ja ein Lastwagen rein. Leider kam der Fahrer ums Leben. Und das ist auch nicht das erste Sektloch, was sich mal eben so aufgetan hat. Also da muss Japan eigentlich dringend mal gegenarbeiten, weil das ist halt alles gnadenlos marode. Übrigens, das ist jetzt nur der obere Teil. Darunter gibt es dann noch Abwasserrohre und Wasserleitungen, die auch völlig marode sind. Man hat das halt eben jahrelang gnadenlos ignoriert.
Ja, ja. Das Geld, das hat man woanders hinfließen lassen.
Jo, hätte man das da mal reingesteckt, ne? Mhm. Aber nein, es muss ja dann ein Prestigebau sein. Aber gut, ich meine, das kennen wir ja hier auch, ne? Wie war das ja, doch in Köln? Ja. Wir buddeln jetzt einen schönen Tunnel mitten in der Innenstadt für ein paar Milliarden, damit die S-Bahn unterirdisch fährt. Übrigens, wenn in Köln gebuddelt wird, ist es gefährlich. Kennt man ja.
Ja.
Und sagt im nächsten Atemzug, hey, liebe Regierung, wir möchten ganz viel aus euren Fördertöpfen, haben wir bei uns fehlen Milliarden, um die Schulen zu renovieren. Oh Gott. Ja, nee, ist klar. Naja, jedenfalls hat Japan da wirklich einiges zu tun. Und zwar dringend, aber man kommt da leider nicht voran. Weder bei den Ampeln, noch bei den Straßen, noch bei den Wasserleitungen.
Wollte ich gerade sagen. Die Brücken stürzen ein, die Straßen sind kaputt, die Ampeln fallen herunter und die Wasserrohre explodieren.
Das kommt ja auch noch hinzu. Stimmt, die haufenweise Brücken sind marode und müssen dringend mal gemacht werden. Darunter auch sehr viele Brücken auf Notwegen für Katastrophenfälle. Und eine gute Verkehrsinfrastruktur ist in einem Erdbebengebiet vielleicht keine so schlechte Idee. Ich meine nur.
Jetzt frage ich mich, da müsste ich echt mal nachschauen, ob die Anzahl der Autos in Japan über die letzten 10, 15 Jahre gestiegen ist oder ob das gleich geblieben ist.
Die Anzahl der Autos ist gestiegen.
Ja, es ist mehr geworden.
Ja, es ist mehr geworden. Uff. Und dann gibt es noch ein Problem. Ein Sprecher der Polizeibehörde sagte mir nämlich, viele Anlagen sind mittlerweile so stark veraltet, dass es immer häufiger vorkommt, dass Ampelmasten oder Verkehrsschilder schlicht und ergreifend zusammenbrechen. Ist natürlich auch toll. Ich fahre gemütlich mit meinem Auto und buff. Wie erkläre ich jetzt bei der Versicherung, dass mir gerade eine Ampel auf dem Auto geklatscht ist? Also ohne, dass ich gegengefahren bin. Das hat schon
irgendwie ein bisschen was Ironisches an sich oder so. Ja, mein Auto ist kaputt, weil eine Ampel raufgefallen ist.
Ja, das ist halt... Für ein modernes Land oder für ein Land, das den Ruf hat, so modern zu sein, schon so, guckt man unter der Haube, ist es nicht mehr so modern. Klar, Tokyo Co., wahnsinnig modern, aber fährt man da ein bisschen raus, dann steht man da auf einmal so, das könnte auch Deutschland sein. Oh, das war jetzt ein harter Vergleich, oder? Naja, da gibt's halt einiges zu tun. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Sorry für das viele Trump. Wir können es nicht ändern. Das wird leider uns noch ein bisschen verfolgen. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Wir versuchen mal eine Nicht-Trump-Folge hinzubekommen. Wir können nur nicht versprechen, wann. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ich meine, ich habe gehört, dass Militärparaden mit offenem Wagen vielleicht eine gute Idee sind in Amerika.
Oh mei.
Ja, hey, er will ja jetzt eine Militärparade zu seinem Geburtstag abhalten. Gut, lassen wir das. Nee, aber trotz allem, schön, dass ihr wieder alle dabei seid, dabei wart. Auch vielen, vielen Dank für alle neuen Abonnenten. Freut uns sehr. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Würde uns wahnsinnig freuen. Wir hören uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.